freue mich heute wieder auf einen super schönen Gast. Das ist der liebe Robert Halver, der ist wieder mit dabei. Lieber Robert, schön, dass du heute wieder mit da bist, unserem Podcast. Das ist ja für uns immer ein Highlight und tatsächlich auch, kann ich sagen, die Aufrufszahlen sind mit die höchsten, wenn genau du mit dabei bist. Und ich glaube, wir können keinen besseren Moment erwischen als gerade im Moment. Die Märkte sind ja relativ turbulent. Und ja, ich freue mich dazu auch noch eine kleine Besonderheit verkünden zu dürfen, dass du auch bei unserem VIP Connect Treffen dieses Jahr in Salzburg mit dabei bist, dass du einen coolen Fachvortrag halten wirst. Darauf freue ich mich auch riesig. Ja, und für alle, die den lieben Robert noch nicht kennen, der ist natürlich ein absoluter Börsenexperte, hat langjährige Erfahrung am Kapitalmarkt und ist auch als Börsenkommentator tätig, viel im Fernsehen unterwegs, viele Medienauftritte bei Fernsehsendern, bei Radiostationen, Fachveranstaltungen, Anlegermessen, auch in Fachpublikationen. Ich hoffe, ich vergesse da jetzt nichts. Also du bist eigentlich für mich so ein bisschen das Gesicht der Börse geworden und ich finde einfach super schön, ja, deine klaren Worte, dein Humor und deinen Spaß, den wir dabei haben. Ich hoffe, Robert, ich habe jetzt nichts vergessen. Schmeiß dir den Ball einmal das erste Mal zu. Herzlich willkommen bei mir wieder im Podcast. Und sollte ich noch irgendwas in deinen Stationen vergessen haben, ergänze es gerne.
Lieber Ulrich, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren und für die Lobeshymne. Jetzt kann man sich eigentlich nur noch blamieren, oder? Naja, aber Dankeschön dafür. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wieder bei dir zu sein.
Das ist sehr, sehr cool. Ja, zum vielleicht ein bisschen Aufwärmen. Die Fußball-WM ist ja im vollen Gange und schon ein Mega-Event, wo natürlich auch viele Unternehmen beteiligt sind. Hast du speziell da so Favoriten, wo du sagen kannst, mit denen kann man noch ein bisschen Geld verdienen, weil sie vielleicht auch gerade jetzt so in den Medien sind?
Ich glaube, da ist nicht mehr viel zu holen. Früher hat man, glaube ich, mehr Trikots verkauft. Ich habe so den Eindruck, dass so die Euphorie auf den Straßen nicht besonders stark ausgeprägt ist. Ja, vielleicht kommt es ja noch, wir werden mal abwarten müssen. Und früher hat man sich vielleicht noch ein neues Fernsehgerät gekauft. Auch das scheint nicht so der Fall zu sein. Von daher diesen Effekt, WM-Effekt, Fußball-WM-Effekt auf irgendwelche Unternehmen sehr begrenzt, wenn du mich fragst.
Okay, jetzt müssen wir sagen, im Januar stand ja der DAX auf Rekordniveau, mittlerweile doch ein Stück runtergekommen. Würdest du sagen, ist nur eine Verschnaufspause oder siehst du auch vielleicht einen größeren Rückgang? Ich will nicht sagen Knall oder Crash, aber wie ist so ein bisschen deine Einschätzung vielleicht erstmal zu Deutschland?
Ja, wir sind ja so plus minus null jetzt, was das Jahr angeht. Die Amerikaner laufen viel besser. Die haben noch ganz andere und viel interessantere Branchen, wenn nicht sogar auch Unternehmen. Ja, aber ich bin jetzt nicht der Meinung, dass der DAX jetzt einbricht. Wir haben ja jetzt Sommer und das typische Sommerloch, das gibt's ja nicht mehr, was früher mal gegeben hat. Wir laufen mit, aber wir sind nicht vorne mit dabei. Also, dass wir die Performance der Amerikaner jetzt da irgendwie erreichen können, dafür wird doch politisch bei uns viel zu wenig gemacht. Diese Sonderstory, die wir im letzten Jahr hatten, die haben wir nicht. Aber wir laufen mit. Wir sind immer noch ein Auffangbecken von vielen zyklischen Werten. Auch gerade jetzt vielleicht nicht nur beim DAX, auch beim MDAX. Das heißt, wir können weltweit brillieren, aber so deutsche Aktien jetzt mit Blick nach Berlin. Also da kommt einem nicht die größte Freude auf, um es mal so auszudrücken, noch vorsichtig ausgedrückt. Ja, aber wir laufen mit, aber ich wiederhole mich gerne, nicht vorneweg.
Okay, wenn wir die Weltwirtschaft so ein bisschen vielleicht aufnehmen, der Iran-Krieg scheint ja so ein bisschen, ich sag mal, vorsichtig vielleicht beendet zu sein. Gerade auch der Ölpreis zwischendurch ja bei über 120, mittlerweile auf unter 80 Dollar gefallen. Glaubst du, dass es da so, ja, so eine gewisse Erleichterungsrallye gibt? Glaubst du dran, dass der Krieg wirklich schon zu Ende ist? Wie ist deine Einschätzung?
Ich bin mir sicher, wenn wir beide Seiten, die Iraner, die Mullahs und Trump auskitzeln würden, ja, sie würden dann unter Kichern sagen, ja, wir wollen ihn sofort beenden. Beide Seiten haben nichts davon. Trump sowieso nicht, der muss ja im November eine Zwischenwahl überstehen. Wenn es schief geht, dann ist er eine lame duck. Was könnte man sagen? Donald Duck dann, ja. Und die Iraner wollen ihr Öl verkaufen, haben allerdings im Augenblick den größeren Trumpf, weil sie natürlich sagen können, nö, wir werden weiter die Straße von Hormuz einigermaßen sperren, wenn ihr uns nicht entgegenkommt. Aber der politische und wirtschaftliche Druck ist so groß, dass abgesehen von Scharmützeln und sehr mannhaftem Auftreten auch im Weißen Haus, aber auch in Teheran, ja, wo man sich manchmal wundern kann, ja, welche Kinderstube, naja, man gehabt hat, ist egal, aber auf jeden Fall wird man früher oder später dann zu einem Ergebnis kommen können. Es wird ein schmutziges Ergebnis sein, ein schmutziger Kompromiss. Diese auserkorenen 60 Tage könnte man ja verlängern. Ja, wenn man Ultimaten vom Weißen Haus x-mal verlängert, könnte man ja auch dieses Memorandum der Verständnis, ja, könnte man ja auch dann immer wieder verlängern, bis irgendwann das Thema nicht mehr in den Köpfen drin ist, der Anleger und der Wirtschaftsakteure, und das Thema so ein bisschen verschwindet. Aber ich sage auch, die Märkte haben immer recht, wenn der Ölpreis so kräftig runtergekommen ist, so ist er dramatisch runtergekommen, wenn man die Spitzen sieht über den Irankrieg, dann ist das schon sehr positiv. Es hilft natürlich vielfach. Es hilft der Inflation, den Erwartungen der Inflation, den Zinsen, die Geldpolitik braucht nicht so strikt zu sein. Vielleicht reden wir ja noch über den neuen bei der Fed. Das ist schon ein Entspannungsmoment, dass die Augenblick kritische Stimmung, die wir ja im Markt haben, auch gerade von KI, dann deutlich abfedert.
Ja, das war ein nächstes Thema für mich. Das ging ja letztes Jahr auch schon um Zinssenkung, dann ging es eher um Erhöhung. Jetzt ist der Ölpreis, wie du gerade sagst, ja deutlich zurückgekommen. Und jetzt ist die Frage, ist die Zinsangst für dich schon vom Tisch? Wie schätzt du so die Wirtschaft allgemein ein?
Ja, also wenn der Ölpreis sinkt, der immer noch wichtig ist für die Konjunktur, dann hilft das natürlich. Gerade auch den Ländern in den Schwellenländern, die ja immer noch das oder bislang sehr stark das Öl über die Straße von Hormuz bekommen haben. Das ist ganz entscheidend. Das hilft ja natürlich, sind ja ohnehin die Wachstumstreiber, die neuen Wachstumstreiber der Weltkonjunktur. Und ich habe es eben angedeutet, wenn eben zeitgleich dann auch die Inflationserwartungen dann nachgeben und die Zinserhöhungsängste dann eben verschwinden, ja, da muss man keine große Angst haben. Der neue Kevin Warsh muss natürlich, das hätten wir alle gemacht, natürlich auf seiner ersten großen Sitzung das Thema Inflationsbekämpfung ganz nach vorne stellen, ja, für die Katholiken unter uns, die von Leichnamsprozession ist, hat man damit die Inflationsstabilität über die Straßen getragen, aber er kann es nicht anders, er muss ja zeigen, dass er eben nicht his master's voices von Donald Trump, aber im Grunde seines Herzens will ja keine Zinserhöhung, und wenn sich das so weiter darbietet, gibt es auch keine Zinserhöhung. Ich erwarte sogar, und die Börse bezahlt ja Zukunft dann im Frühjahr des nächsten Jahres sogar Inflationsentspannung. Das Schöne an Inflation ist ja, sie werden ja vor allen Dingen im Vorjahresvergleich gemessen, und wir werden dann ab Februar 2027 purzelnde Inflationsraten sehen, und dann kann die eine US-Notenbank auch die Zinsen wieder senken. Also von der Seite kriegen wir Unterstützung für die Konjunktur, aber auch für die Aktienmärkte.
Was wäre so ein Zinsniveau, wo du sagst, in die Richtung könnte es hingehen, wenn du jetzt den Ausblick 2027 nimmst?
Ja, dann sagen wir noch 2 Zinssenkungen im nächsten Jahr. Dann wäre eins die Sache geritzt. Ich sage ja mal sehr deutlich, die Inflation, die ja offiziell in Amerika gemessen wird, hat mit der Wahrheit nichts zu tun, ja, absolut nichts. Wer in Amerika regelmäßig ist, das bin ich, wer Amerikaner befragt, die sagen mir immer wieder, die Inflationsmessung offiziell, die passt nicht, die Inflation ist viel höher. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt schon real, und darum geht es ja vor allen Dingen, Realzinsen, die, wie ich finde, negativ sind, und das ist ohnehin eine Unterstützung für Konjunktur und die Aktienmärkte. Anders gesagt, wer so viel Geld in Zinspapieren anlegt in Amerika, der zahlt nach Inflation drauf. Und das ist ein Freistoß, muss in der Fußballsprache zu sagen, für den Aktienmarkt.
Siehst du das kritisch? Trump hat ja sozusagen seinen Wunschkandidaten jetzt an die Spitze der Notenbank gebracht. Siehst du das eher gefährlich? Siehst du das positiv? Wie schätzt du die Lage gerade um Trump und diese ganze Situation ein? Ich muss an diesen G7-Gipfel denken, wo er dann da reinkam, hat die alle eine Stunde warten lassen und nach dem Motto, hier ist der Boss oder I am the Boss. Jetzt können wir anfangen.
Ja gut, hätten wir was anderes von Donald Trump erwartet?
Ja, nein, hätte ich nicht.
Wenn die auf einmal im Grunde genommen dann, ich sag mal, mit irgendwelchen Zitaten von früheren US-Präsidenten oder von irgendwelchen Romanschreibern oder Literaten auftritt und im Grunde genommen alle herzlich begrüßt und sagt, wie wunderbar sie doch aussehen und wie gut das Verhältnis zu Europa ist, das glaubt ja keiner. Nein, das weiß man, von Trump erwartet man das. Man könnte auch sagen, bei jedem Gipfel steht immer oben drüber, unser täglich Trump gib uns heute. Ja, also das weiß man. Aber was man eben genauso weiß, und das sollte man immer sehr klar auch sagen, was Trump sagt, was Trump tut, sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ja, man muss das nicht alles immer so ernst nehmen, was er sagt, und deshalb, man muss zwischen den Zeilen lesen, und eine gewisse, ja, Läuterung sieht man ja schon. Er merkt ja, er kriegt nicht alles durchgesetzt. Er merkt eben auch, dass die Zustimmungsraten in Amerika drastisch fallen. Und es gibt Notwendigkeiten. Und das Schöne ist ja auch Zölle. Da kann er wieder 100% Zölle dann ankündigen. Amerika ist auch abhängig von Importen, ja, und wenn Importe teurer werden, das kann es die Inflation nur nach oben treiben, das will er natürlich nicht, definitiv, also von daher Gemach und Ruhe und was du ansprichst mit der Ernennung von Kevin Warsh, die Unabhängigkeit der US-Notenbank, die ist nicht in Gefahr, wobei ich immer sage, eine US-Notenbank war immer staatstragend, konjunkturtragend, Inflationsbekämpfung, ja. Wenn es denn sein muss, machen wir das. Aber Nummer eins ist die Konjunkturunterstützung. Und wenn man sich vor Augen führt, dass ja amerikanische US-Staatsanleihen nicht mehr so locker über den Tresen gehen wie noch vor einiger Zeit, ja, also Chinesen oder auch Europäer, Japaner kaufen ja nicht mehr für ihre Währungsüberschüsse US-Staatsanleihen wie früher, wird eine US-Notenbank in letzter Konsequenz auch immer sagen, wenn es sein muss, werden wir auch wieder US-Staatspapiere aufkaufen. Da kann man noch so treue Schwüre auf Inflationsbekämpfung und Stabilitätserhaltung dann beten. Man wird natürlich nicht zusehen, wie Amerika sozusagen unter die Räder Chinas kommt. Das ist für mich sowas von abwegig. Das kann man gar nicht zu stark betonen.
Und bevor es weitergeht, eine kleine Bitte an dich. Wenn dir diese Folge gefällt und du etwas zurückgeben möchtest, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da, abonnier doch gerne den Kanal oder schreib uns auch gerne einen Kommentar. Tatsächlich ist es so, dass mein Team und ich jeden einzelnen Kommentar persönlich lesen und natürlich dann auch deine Fragen beantworten. Damit hilfst du eben nicht nur uns, sondern vor allem auch anderen Menschen, um an dieses tolle Wissen einfach ranzukommen. Ja, ich wünsche dir weiterhin viele gute Erkenntnisse mit dieser Folge und vor allem eins danach gutes Umsetzen, damit auch wirklich die Dinge sich dann wandeln. Viel Erfolg dabei. Lass uns noch ein bisschen vielleicht auch über das Thema Gold sprechen. Zwischendurch ja ein Hoch nach dem nächsten. Ziele von bis zu 10.000 schon ausgegeben. Jetzt natürlich ein bisschen abgekühlt. Zwei Fragen für mich. Lohnt sich vielleicht der Einstieg mal wieder? Und die zweite Frage, wo siehst du in den nächsten Jahren das Gold? Ist das immer noch dieser Safe Haven oder ist das lange vorbei?
Lass uns mal kurz jetzt diskutieren, warum der Goldpreis nachgegeben hat. Er ist immer noch hoch, absolut betrachtet, aber eben nicht mehr so hoch, wie er gewesen ist. Da hatten wir Zinserhöhungsängste. Damit auch die Frage, ist der Dollar damit auch, dann ist er stark. Wenn der Dollar stark ist, ist der Goldpreis schwach. Aber man muss sehr klar erkennen, also wie gesagt, wir haben es ja gerade diskutiert, große Zinserhöhungsgefahr sehe ich in Amerika nicht. Und dass die maßgebliche Notenbank als andere ist, da nur unter ferner Liefen zu bewerten. Und wir haben nach wie vor natürlich eine Inflation, die nicht konsequent bekämpft wird. Das wird Gold natürlich definitiv weiter Unterstützung bringen, auch weil die Notenbanken dieser Welt eben, wie eben gesagt, nicht die Staatspapiere der Amerikaner so gerne kaufen wie in der Vergangenheit. Sie kaufen auch gerne Gold oder auch andere, Silber zum Beispiel. Das heißt, dieses Sachkapital, das sachkapitalistischste Gut, das wir haben, ist eben Gold. Und wenn man dazu noch dahin geht und überlegt, wie viel Krisen die Welt hat, wir sind ja nicht krisenbefreit, fehlen mir die Argumente, um zu sagen, Gold ist längerfristig nicht attraktiv. Jetzt könnte man natürlich sagen, hätte man es im Hochpunkt verkauft, hätte man vielleicht einen Reibach gemacht, aber erstens hätte man ein Wiederanlagerisiko und zweitens, das klingt immer etwas banal oder absurd, bei Gold, aber ist wichtig, dass man Gold hat, längerfristig. Die kurzfristige Rendite ist nicht da. Für mich ist Gold eben die Absicherung, wenn alle Stricke reißen, da sind wir nicht, das kann man auch zur Entwarnung sagen, aber ist schön, dass man es hat, ne? Ich nenne es mal die Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung, die einen niemals in Stich lässt. Darum geht es. Und das, so muss man Gold eben auch sehen. Ja, also von daher, ich würde jetzt sagen, auf dem Kursniveau kann man langsam wieder reingehen und ich sehe in den nächsten Jahren Gold weiter steigen, auch zu neuen historischen Höchstständen, wie gesagt, weil einfach ein begrenztes Gut, bei der Überschuldung habe ich vergessen, ein ganz wichtiges Thema. Wenn man sich vor Augen führt, Amerika ist fast bei 40 Billionen Staatsschulden. Die eigenen Statistikbehörden sagen, dass Amerika nach etwa 2035 bei weit über 50 Billionen ist. Naja, man möge mir bitte mal finanzmathematisch herleiten, wie man diese Schulden jemals zurückzahlen kann. Da ist Gold wirklich als der Sicherheitsanker ganz wichtig.
Jetzt muss ich natürlich einen noch mit ins Feld führen, der wollte ja dem Gold schon den Rang ablaufen. Du weißt wahrscheinlich, wovon ich spreche. Das Schöne des Thema des Bitcoins, der Kryptos, der hat natürlich jetzt massivst Federn gelassen, hat sich halbiert. Ganz interessant, weil ja eigentlich die Großen mit ETFs, BlackRock und wie sie heißen, eigentlich gerade richtig losgelegt haben nach dem Motto, der muss jetzt ja zwanghaft steigen. Ich erinnere mich an den anderen Experten, der erzählt hat, also wir werden relativ zügig die 500.000 und auch die Millionen sehen. Jetzt mittlerweile eher fast schon so ein Abgesang bei rund 60.000. Wie siehst du den Bitcoin? Ist die Zeit vorbei? War sie niemals richtig da? Ist das für dich eigentlich tatsächlich investieren oder Zockerei? Jetzt sind ein paar Fragen zusammengekommen, aber vielleicht magst du mal ein bisschen deine Meinung dazu sagen.
Ja, klar. Gut, der Pioniergeist ist vorbei. Wir sehen auch eine gewisse Entzauberung, also der Glaube, dass Bitcoin eben völlig unabhängig davon agiert, was die Märkte machen, das sehen wir auch nicht. Wir sehen natürlich auch, dass die Alternativen größer geworden sind, also Hightech, ja gut, Bitcoin wird da gerne mit Hightech so ein bisschen übereinander gelegt, aber wenn eben ein Hightech so gelaufen ist, dann sagt man, okay, dann fühle ich mich bei Hightech wohler, weil da bekomme ich mehr Informationen, die ich bei Bitcoin nicht bekomme. Ja, das ist auch ganz klar, muss man sehr klar sagen. Der geht nicht unter, der Bitcoin, da bin ich sicher, aber es bleibt für mich eine spekulative Depotbeimischung, aber die Bitcoin-Jünger, die also das nahende Ende unserer Finanzwelt herbei fast gesehnt haben, ja, und sagen, da ist der Bitcoin die Antwort, nein. Das sehe ich überhaupt nicht. Unsere Finanzwelt wird durch die Gnade der Notenbanken, wenn es sein muss, weiterhin geheilt werden, ja, weil ansonsten alles zusammenbricht und wer will, auch Tumulte auf den Straßen oder kriegerische Auseinandersetzungen riskieren, wenn die Konjunkturen weltweit zusammenbrechen. Nein, also die Notenbank wird immer stützen und dann ist eben dieser Sicherheitsaspekt von Bitcoin nicht mehr so wichtig, wie es mal gewesen ist, ja. Volatile Bewegung, da kann auch eine Spitze nach oben kommen, ganz klar. Aber für mich als Analyst ist ja wichtig, ich brauche zumindest ein gewisses Leitplankensystem, um Dinge einzuschätzen. Das ist natürlich bei Bitcoin im Vergleich weniger wichtig. Aber du hast ja gesagt, es gibt natürlich mittlerweile auch unzählige Produkte auf Kryptowährungen. Die halten das sicherlich irgendwo dann auch stabil. Aber jetzt mit heißem Herzen, da bin ich nicht dabei.
Ich würde einen Satz noch von dir aufnehmen wollen. Du sprachst auch gerade ja über den Untergang und dieses Thema Fiat-Geld. Und ich weiß, du bist ja ein Daueroptimist, ich ja auch. Was sagst du diesen, ich nenne sie jetzt mal vorsichtig, Crash-Propheten? Ich würde das Thema gerne mal aufnehmen, weil du so ja als Analyst einfach auch ZDF, Zahlen, Daten, Fakten-Typ bist, so wie ich auch. Gib doch gerne mal eine Einschätzung zu deiner Meinung. Bricht das System wirklich zusammen? Wie eng sind wir womöglich dran? Weil wenn man im Internet liest, ist das ja eigentlich schon passiert. Wie stehst du dazu?
Ja, Ulrich, du weißt, seit 2008 wird ja jeden Tag der Weltuntergang ausgerufen, ja, wegen der Überschuldung, der schwierigen Welt. Natürlich das, was die Notenbanken gemacht haben, hat mit Stabilität nichts zu tun. Und wir Deutsche haben ja Stabilität schon mit der Muttermilch aufgesogen. Da kann man sich grundsätzlich ja nur sagen, nee, das System ist kaputt. Nur, es gibt einen Vorteil der Notenbanken, ja. Der Vorteil ist, dass sie eben aus dem Nichts Geld machen können. Geld ist beliebig vermehrbar. Das haben die Notenbanken bei jeder Krise gemacht. Das werden sie bei jeder zukünftigen Krise auch machen. Das kann man bemängeln. Selbstverständlich kann man das bemängeln und kritisieren. Für die Älteren unter uns, eine deutsche Bundesbank hat das anders gemacht. Ja, die hat an Stabilität gedacht und Inflation an der Pike natürlich dann auch bekämpft. Nur heute muss man sagen, aufgrund der Überschuldung ist man ja gerne offensichtlich bei Notenbanken bereit, hinter vorgehaltener Hand auch die Inflation gerne zu nutzen, weil Inflation frisst natürlich Zins auf. Und wenn die Inflation sogar, wenn man sie fair messen würde, gerade in Amerika höher als der Zins ist, dann wird Staatsverschuldung ja sogar netto aufgefressen. Und das ist der entscheidende Punkt. Also lässt man die Inflation eher etwas laufen. Verschuldung ist negativ, dann für Zinspapier, weil da bleibt der Inflation nichts übrig. Ich habe unzählige Freunde, die natürlich ihre Geldberge immer noch haben. Es gibt ja wieder Zinsen, ja, aber sie verkennen eben, dass diese Nominalillusion gefährlich ist. Man muss mal gucken, was bleibt in der Inflation übrig. Das ist ja entscheidend, sonst mache ich ja Verluste. Und ich bin der Meinung, da macht man Verluste. Und diese Inflation, die nicht bekämpft wird, die holen sich die Anleger dann im Sachkapital, auch bei Gold, aber auch vor allen Dingen bei Aktien zurück, weil Inflation, die nicht bekämpft wird von Notenbanken, ist logischerweise ein Tor für die Aktienmärkte, weil die ja inflationär sind. Aktien sind ja inflationär. Da wird jede Fabrik, jeder Strang oder was weiß ich, jedes Fließband natürlich auch dann teurer. Die Fabriken und die ganzen Facilities, dann die ganzen Anlagen, das kommt also im Aktienmarkt zugute, definitiv. Die Gewinne werden natürlich dann auch aufgebläht durch Inflation. Oder anders gesagt, holen wir uns doch bitte die Inflation über den Aktienmarkt zurück.
Das ist sehr, sehr schön. Jetzt muss ich über diesen Aktienmarkt genau natürlich noch reden mit einem Thema, was ich heute nicht verpassen darf. Das ist natürlich unser Freund SpaceX. Der größte Börsengang aller Zeiten. Deine Einschätzung, ist das die Jahrhundertchance? Ist das die nächste Blase? Ist das totaler Wahnsinn? Kann man sich langfristig SpaceX-Aktien ins Depot legen? Wie schätzt du das ein?
Ja, also fangen wir mal mit Herrn Musk an. Herr Musk ist natürlich ein Verkäufer bei Excellence. Er ist der beste Verkäufer der Welt. So. Und ich sage immer, das fehlt uns Deutschen. Also Visionäre. Jetzt kann man sagen, die Aktie ist, wenn man einfach mal den Bewertungsgang sieht, mit den 90-fachen des Umsatzes, ist eine Tatsache gewährt, kann man sagen, okay, das ist ja jenseits von Gut und Böse. Richtig. Ganz klar. Aber man braucht offensichtlich Visionäre, um Dinge voranzutreiben. Da muss man natürlich mit großen Zahlen antreten. Und ich bin der Meinung, wie gesagt, dass Elon Musk das richtig macht. Ich würde mir wünschen, dass wir in Deutschland nicht die Empörungsbeauftragten haben, die im Grunde bei jeder Innovation Angst haben, dass wir da mitmachen und Angst haben, wo ist denn da, das ist alles fauler Zauber und KI ist doch auch ethisch verwerflich und KI und Raumfahrt wachsen ja zusammen. Natürlich gibt es bei KI ethische Fragen. Die würde ich niemals, niemals verneinen. Aber ich sage auch, wenn Europa und Deutschland meinen, bei KI nicht mitmachen zu wollen, und wir machen ja nicht mit, darf man sich nicht wundern, wenn wir auch diese ethischen Standards nicht setzen später. Dann werden wir nämlich von Chinesen und Amerikanern aufgefressen. Und jetzt unabhängig von SpaceX halte ich grundsätzlich das Zusammenwachsen von KI und Raumfahrt für wichtig. Es wird immer stärker kommen. Natürlich dauert das noch, ganz klar, aber die Eisenbahn hat auch gebraucht, ja, und es hat alles viel gebraucht, aber irgendwann muss man anfangen. Von daher ist für mich KI sowieso längerfristig interessant und die Raumfahrt, unabhängig von Einzelwerten, längerfristig auch ein faszinierendes Thema. Willy Brandt hat ja mal gesagt, ich nutze mal ein Zitat, Freiner Willy Brandt, kann man sagen, bei KI und Raumfahrt kann man sagen, jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Das wird auf jeden Fall die Stoßrichtung sein. Und wenn die Chinesen natürlich auch alles dafür tun, um da mitzustinken, wenn wir da Quantensprünge auch sehen in technologischen Entwicklungen, also von daher ein sehr interessantes Langfristthema.
Sehr cool. Jetzt noch eine ganz persönliche Frage an dich. Ich weiß, du hast ja schon das Corporate-Thema und darfst nicht zu viel erzählen. Aber vielleicht magst du uns kurz auf deiner Reise mitnehmen, die letzten 12 Monate. Was war dein größter Fehltrade und dein bester Treffer?
Ja, Fehltrades, die macht man natürlich auch. Ich sag mal, im Bereich der Rüstungsindustrie bin ich zu lange dabei geblieben. Ja, grundsätzlich. Hightech hatte ich dann doch vielleicht zu wenig. Ja, das muss man auch sagen. Ich... Was haben wir noch? Ja, aber ansonsten, bei KI war ich trotzdem mit dabei, vielleicht nicht so stark mit dabei. Ich habe jetzt die Rüstungsaktien gesagt und so weiter. Und es ist immer das Problem, kennst du, Ulrich. Wenn es gut läuft, hat man zu wenig. Wenn es schlecht läuft, hat man zu viel. Ja, aber glaube ich, viel wichtiger ist, dass man bei Aktien mit dabei ist. Da bin ich aber sehr dankbar. Ja, also ich habe bis jetzt auf, ich finde, guten Schnitt gemacht jetzt Mitte des Jahres. Das ist okay. Und dass man auch mal faule Eier kauft, das gehört dazu. Aber wenn die faulen Eier eben im Gesamtbetrachtung des Eierkorbs nicht anfangen zu stinken, ist es in Ordnung.
Sehr cool. Dann habe ich noch eine letzte Frage für dich. Wir haben jetzt die Hälfte des Jahres rum. Vielleicht magst du noch in ein paar Sätzen sagen, wie wird die zweite Hälfte? Siehst du eher steigende Kurse oder haben wir die Jahreshochs schon gesehen?
Also es wird etwas volatiler werden, weil jetzt natürlich das Thema Zinserhöhungsangst im Markt ist. Dann werden wir natürlich auch gerne immer bei der Berichtssaison darauf achten, könnte es sein, dass ein Hightech-Wert auch nur im Entferntesten enttäuscht. Wenn das der Fall sein sollte, dann wird man sehen, dass die gesamte Branche auch mal nachgibt. Aber wichtig ist natürlich, die Perspektive zu sehen. Ich gehe von heute davon aus, dass wir Ende des Jahres neue Höchststände haben.
Sehr cool. Ja, Robert, dann sage ich vielen, vielen Dank für den coolen Podcast. Haben wir immer 2-3 Minuten überzogen, aber das ist mit dir, glaube ich, gar kein Thema. Ich sage nochmal ganz, ganz vielen Dank an dich. Ja, und freue mich natürlich dann auch auf Salzburg, dich dann live zu erleben Und ja, sag vielen Dank an dich und dir eine gute Zeit.
Ulrich, vielen Dank und Glück auf. Und das kommt immer von mir am Ende. Et het no majoti jange, sagt der Rheinländer. Und das ist ja auch der Fall. Nur die zwei Sätze noch. Diejenigen, die Aktienmärkte immer die apokalyptischen Reiter, wir haben da vorhin eben gesprochen, seit 2008 die Aktienmärkte immer niedergeschrieben haben. Überleg mal und überlegen Sie mal alle, was Sie verpasst hätten, wenn Sie 2008 nicht am Aktienmarkt mit dabei gewesen wären.
Absolut.
Bleiben Sie im Aktienmarkt treu. Alles Gute.
Alles Gute, danke dir. Ciao.
Ciao.
Wenn dir diese Folge gefällt und du etwas zurückgeben möchtest, dann gib uns doch ein Like auf Spotify, Apple Podcast oder YouTube. So hilft uns nämlich der Algorithmus, noch mehr Menschen mit diesem Wissen zu erreichen. Ich freue mich über deinen Kommentar auf YouTube. Mein Team und ich werden dort auf alle deine Anregungen und Fragen natürlich eingehen.